Hallo und herzlich willkommen zur Die Motive Podcastbox, einer Erweiterung des Die Motive Podcasts. Die Podcastbox ist eine echte Box, in der alles enthalten ist, was es für eine Podcastaufnahme benötigt. Die Idee ist einfach. Wer die Podcastbox bekommt, kann den oder die Gesprächspartnerin für die nächste Episode einfach selber auswählen. Dafür müssen die Künstlerin oder der Künstler die Box nach der Aufnahme nur weiterschicken. Mein Name ist Alexander Hagmann und meine heutige Gesprächspartnerin kannte ich vor der Aufnahme im besten Fall noch nicht. Hallo Anna.
Hallo.
Du bist quasi der erste Gast der Podcastbox.
Das freut mich und ich bin auch total begeistert darüber, wie schön diese Podcastbox aussieht. Ich freue mich schon sehr, die an jemanden weiterzuleiten.
Ich hoffe, dass das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Da das ja eigentlich so gedacht ist, dass ich diese Leute nicht selber einlade und meistens nicht weiß, was sie tun, musst du dich jetzt einmal vorstellen.
Okay, super. Also ich bin Anna Ehrenstein. Ich arbeite als interdisziplinäre Künstlerin und ich habe Fotografie und Medienkunst studiert und weitere Workshops und Ausbildungen in Kuration gemacht. Und ich arbeite mit dem, was man laut Tito Steil so linsenbasiert nennt. Das heißt, meistens sind meine Arbeiten so, dass Skulpturen oder Installationen oder Texte im Zusammenhang zu dem entstehen, was als Technologie eine Linse trägt. Oft fotografiere ich dazu. Manchmal gibt es aber auch ein Jahr, wo ich meine Kamera vielleicht zweimal in die Hand nehme und mein iPhone dafür 50 Mal. Genau, das sind so die Kontexte und Themengebiete sind oft die Beziehung zwischen Mensch und Subjekt im digitalen Zeitalter, die koloniale, postdigitale Thematiken, genau, das sind so Dinge,
die sich okay, jetzt hast du mir schon fast die Frage vorweggenommen, womit du dich denn beschäftigst.
Genau.
Das Einzige, was ich natürlich weiß, ist deine erste größere Arbeit nach dem Studium oder war das noch, als du an der KHM warst, war dieses Tales of Lipstick and Virtue?
Das war tatsächlich sogar noch mein Bachelorprojekt. Und ach. Das ging aber ein Projekt, was über, glaube ich, einen Zeitraum von 5-6 Jahren weiterentwickelt wurde. Deswegen hat es etwas den Rahmen von dem, was man Bachelorprojekt nennen würde, ja, gesprengt.
Okay, und worum ging es da?
Das war ein Projekt, in dem ich durch die Linse mit Fake-Textilien, Fake-Branding, Fake-Gucci und Fake-Bitches gefragt habe, was ist denn ein authentisches Objekt, was ist ein authentisches Subjekt, und das habe ich in meiner zweiten Heimatstadt Tirana gemacht und habe da über einen Zeitraum von vielleicht 3 Jahren mit 80 Frauen gearbeitet und diese Frauen dann runtergeeditet auf vielleicht 25 Frauen und extrem viele Fake-Textilien eingekauft und die zu Pseudowerbung arrangiert. Mit den Frauen habe ich Fotografie erstellt, aber auch Videos, Interviewarbeiten. Und mit ein paar von denen arbeite ich auch jetzt noch einige Jahre später
okay, zusammen. Da hat sich eine Freundschaft entwickelt.
Ja, auf jeden Fall, wenn man 6 Jahre zusammen irgendwie in Kontakt bleibt und immer mal wieder an einem Projekt arbeitet, dann ist man auf jeden Fall befreundet, ja.
Okay, was ist denn mit dem Rest passiert? Wenn du nur ein paar übrig gelassen hast am Ende und doch so viel gemacht hast?
Na, was ist mit deinen 50 Studienkollegen passiert, von denen du noch 2 hast, mit denen du in Kontakt bist?
Oh, das ist fies.
Das war fies, oder? Ja, auf jeden Fall ist es natürlich auch in Projekten so, dass man mit manchen Leuten einen direkteren Draht hat als mit anderen. Was aber auch dazu kommt, ist, dass ich diese humanistische Arbeitsweise, die so ein bisschen sehr anthropologisch ist und versucht quasi gewisse Typologien von Menschen zu erstellen, ein bisschen an die Seite gelegt habe und gemerkt habe, dass es meine Arbeitsweise besser tut, wenn ich mich intensiver mit einzelnen Personen beschäftige, als zu versuchen, irgendwie 80 Menschen zu vereinbaren.
Okay, aber war das schon was dich irgendwie immer interessiert hat, oder gibt es einen Grund, warum das, wieso du dich mit diesem Thema allgemein auseinandersetzt? Also wieso du plötzlich in so einen humanistischen, du hast es ja gerade selber gesagt, Bereich gerutscht bist, wenn man das so sagen kann?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das war auch total Zufall, dass ich zuerst Fotografie studiert habe. Ich wollte irgendwas mit Kunst machen und Fotografie ist es dann geworden. Und da waren ganz viele Kontexte, die mich vielleicht interessiert hätten, aber ich habe glaube ich, durch meine Biografie und meine Person so einen inneren Social Justice Warrior gehabt, wo man irgendwie relativ jung in der Antifa gewesen und eine Biografie, wo Grenzpolitik relativ zentral war in meinem Leben. Und das waren so Themen, die mich interessiert haben. Und dadurch, dass mein Vater in Albanien wiedergeblieben ist nach ein paar Jahren Ping-Pong zwischen Deutschland und anderen europäischen Ländern und meine Mutter in Deutschland ist oder geblieben ist, sind diese kulturellen Unterschiede von dem, was sich so als Europa konstruiert, immer sehr signifikant gewesen. Und deswegen war es für mich auch eine Teil natürlich Selbstsuche, das erste längere Projekt in einem Kontext zu machen, der für mich der Kontext meiner Familie ist, aber der spannend ist, den auch sozioökonomisch zu verstehen. Und bevor ich das Projekt gemacht habe, war Wirtschaft für mich so Sachen, die Leute in Anzügen machen und die mich nicht interessieren. Und dann habe ich gemerkt, dass viele Themen wie zum Beispiel auch Mode oder Jugendkultur im Zusammenhang auf Wirtschaft und Soziopolitik viel spannender und viel greifbarer sind.
Okay, und beschäftigt dich das weiterhin? Also in Arbeiten, die du jetzt nach dieser eben angesprochenen Tales of Lipstick and Virtue danach, also arbeitest du da weiter dran? Kann man das als Fortsetzung dieses Themas verstehen oder gibt es auch in anderen Arbeiten jetzt neue Sachen?
Ich hoffe sowohl als auch. Also ich habe, glaube ich, schon viele Themenkomplexe, die sich immer wieder finden. Aber es ist nicht nur so, dass ich jetzt zum Beispiel mit Menschen zusammenarbeite. Zum Beispiel Formen des Othering, also jemanden als den anderen darstellen, jemanden exotifizieren. Solche Thematiken beschäftigen mich auch in Bezug auf Objekte. Das heißt, für 2-3 Jahre habe ich ein Projekt gemacht, wo ich mich mit Exotika auseinandergesetzt habe, also Objekten, die das andere symbolisieren. Und das ist zum Beispiel so, das war ein Projekt, das hieß A Lotus is a Lotus. Und da habe ich an der indischen Westküste Textilien gesammelt, weil Textilien zum Beispiel auch einer der Hauptgründe waren, für die Indien kolonialisiert wurde und dann aber auch einer der Hauptgründe für die Unabhängigkeit Indiens, als auch in Tourismusmärkten, die auch Fake-Textilien verkaufen, aber zusammen mit Plastik Heritage Goods, also Sachen wie zum Beispiel Plastikpyramiden in Ägypten oder im chinesischen Kontext habe ich auch Objekte gesammelt und dann auch geschaut, wie eigentlich diese Art von Exotika sich im Digitalen wiederfindet und habe auf Stockplattformen, also statt quasi, es gibt ja Stockfotografie, gibt es auch 3D-Stockplattformen und das war für mich dann noch interessanter, weil natürlich ist Stockfotografie auch oft gestaged, aber eine 3D-Animation bedeutet auf jeden Fall, dass sich jemand überlegt hat, wie der andere aussieht. Und das ist dann, könnte man auch als Weiterführung des Projektes von Tales of Lipstick and Virtue sehen. Es ist zwar nicht ein Projekt, wo ich mit Menschen per se arbeite, aber mich interessiert trotzdem die Konstruktion von Identität und von neuen digitalen Phänomenen, die historischen Linien, die zu diesen führen.
Okay, also Künstlichkeit ist irgendwie so ein Thema, was da immer mitschwingt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Oder ob der Begriff überhaupt was bringt, Künstlichkeit.
Ja, genau. Okay, das wäre jetzt so meine nächste Fragerunde gewesen. Künstlichkeit ist ja immer so eine Definitionssache. Also ist das, was online passiert, Künstlichkeit? Ne? Wäre jetzt so eine ganz simple Frage.
Ja, kannst ich glaube, ja da werden wir total philosophisch und gehen in die Frage, ob das jetzt ein weiterer Schritt der Evolution ist, den wir jetzt gerade in unserem posthumanen Zustand haben, aber dass wir, dass ich unsere Gesellschaft als in gewisser Weise posthuman sehe, auf jeden Fall, und dass digitale und physische Welten simultan existieren und das eine nicht realer ist als das andere.
Das siehst du das Digitale als eine abgekoppelte Welt von der physischen?
Nein, ich sehe das als simultan existierende Welten. Ja.
Okay.
Es gibt ja auch eine Materialität des Digitalen. Also ja, es gibt ja genau, Kabel, es gibt ja.
Okay, ab jetzt hält Anna Ehrenstein einen Monolog, weil sie jede Frage vorwegnimmt.
Nein.
Perfekt. Das wäre jetzt auch so der nächste Schritt gewesen, zu fragen, ja, es existiert natürlich was Physisches, weil auch wenn
wenn das nichts ist, was man jetzt sofort sehen kann, existiert das ja irgendwo. Also irgendwo im ganz kleinen oder in riesigen Serverfarmen. Also es gibt ja das physische Internet. Und kann man dich fragen, wie bewegst du dich da? Also ich denke mal, ne, Instagram ist definitiv ein Thema für dich. Hat das für dich so dein Künstlerinnen-Dasein mitgeformt, dass es diese Plattformen gibt? Und wenn ja, wie?
Ja, ich meine, dadurch, dass ich zu dieser Generation der, wie man sie so Digital Natives schimpft, gehöre, ist es schon so, dass ich quasi den Umbruch noch zu sozialen Netzwerken relativ bewusst mitgenommen habe. Ich glaube, ich hatte mein erstes Smartphone so mit 18 oder 19, was auch nicht so, dass da bin ich der Gen Z noch eine analoge Welt voraus. Dadurch, dass diese Welten so koexistent sind, hat es bei mir dafür gesorgt, dass es eine extrem gute Rechercheplattform war. Das heißt, ich habe extrem viele Leute, mit denen ich arbeite, extrem viele Phänomene darüber kennengelernt. Ich benutze das als Analysewerkzeug. Ich habe bestimmt einige Jahre auf Ausstellungen, Eröffnungen stehen, hervorgeholt, dadurch, dass Kuratoren immer mal wieder auf mich aufmerksam geworden sind, dadurch, dass sie meine Arbeit auf Instagram sehen konnten. Mhm. Also eine gewisse Demokratisierung des Zugangs zu so einem künstlerischen Komplex hat auf jeden Fall Instagram als Medium für mich gebracht, aber simultan natürlich auch ein Gesprächsthema, wo in verschiedenen Serien oder Werkkomplexen und Zyklen mit Menschen darüber gesprochen wird, wie die eigentlich die physischen Auswirkungen dieser Plattform auf sie sind.
Okay, benutzt du noch andere Plattformen außer Instagram für dich?
Für mich selbst benutze ich Facebook, um mit meinen Tanten in Kanada zu schreiben, WhatsApp, um meinem Vater Selfies zu schicken. Okay. Ich glaube vor allen Dingen auch zur Recherche gerade relativ viel Telegram und Signal. Ich habe angefangen, zusammen mit einer meiner Studiokolleginnen mal in diese rechten Gruppen auf Telegram reinzuschauen. Und das crazy, ist auch creepy und spannend und genau, so Phänomene wie so Nazi-Kanaken wie Attila Hildmann, das finde ich als Kanake natürlich auch extrem spannend. Und das sind so Recherchen, wo man auch schon wieder so historische Linien von irgendwie so Esoterik und Faschismus dann irgendwie 100 Jahre später wiederfindet, die aber ja doch sehr verblüffend sind, diese Plattformen.
Okay, wenn ich jetzt sagen wir mal, auf Instagram gehe und ich gucke mir deinen Kanal an, sehe ich da dich oder, also trennst du die Künstlerin Anna Ehrenstein von der Privatperson dort?
Ich glaube, das ist spannend. Das ist zum Beispiel auch eine Frage, wo ich gefragt werde, wie viel in, weil manche der Sachen, die ich poste, sind vielleicht performativer, andere Dinge sind vielleicht eher PR, andere Dinge sind Arbeiten, wo ich wirklich provoziere, um Antworten zu bekommen, die ich dann wieder in Texte einfließen lasse. Und vor allem diese Dinge, dieser direkte Echoraum ist das, was man jetzt im Ausstellungsraum nicht so hat, dass man Kommentarfunktionen von Fremden hat, mit denen man gut arbeiten kann. Aber ich glaube, dass wir alle multiple Persönlichkeiten haben. Das heißt, ich glaube, dass in meinem Instagram ganz viel von mir drinsteckt und ganz viel von mir nicht drinsteckt. Und dass, wenn ich einen Vertrag fälsche, um eine Mietwohnung zu bekommen, dann mir ein Outfit anziehe, wo man meine Tattoos nicht sieht oder so, dann
schlimm, oder?
Ist das auch eine Performance, die ich mache, um in dieser Gesellschaft zu existieren.
Oh Gott, ich finde das, ja, okay. Das ist jetzt ein Thema, da müssen wir, glaube ich, nicht tiefer rein. Ich finde es ganz schräg, dass man anfängt, sich zu verbiegen zu müssen. Aber was sind das denn für Rückmeldungen, die du bekommst? Ist es bei dir auch so, dass du mit viel Spam zugeballert wirst? Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viel Follower hast du auf Instagram?
Ey, ich glaube, ein bisschen über 5000. Ich bin, ich kriege extrem viel weirden Spam in meinem Other-Folder. auf Instagram, wo ich glaube, Instagram in letzter Zeit ein großes Problem mit Gruppenporno-Einladungen hat.
Ja, absolut. Ja. Selbst das bekomme sogar ich.
Ja, also das ist wirklich total irre. Und ich habe schon Leute gesehen, die das irgendwie, diese Schritte, um diese Einladung nicht mehr zu bekommen, posten. Ich hatte mal ein total lustiges Ding, da wurde mein Instagram gehackt vor so 4 Jahren oder so. Okay. Und ich hatte dann so eine, ich dachte zuerst, wäre gelöscht worden, glücklicherweise eine Freundin, die bei Instagram gearbeitet hat, so dass ich diese ganze harte Content-Labor-Arbeit nicht nochmal neu machen musste. Aber das war dann so eine russische Hacker-Website, die dann quasi mein Instagram hatte. Hatte aber total Glück, weil einer Freundin von mir ist es auch passiert und ihr gesamter Content ist gegen Porno ausgetauscht worden. Okay, krass. Und bei mir war es nur so, dass ich 5000 Leute abonniert habe. Das heißt, mein Instagram ist dann von einem dieser, wo man sich so Follower kaufen kann, Tools gehackt worden. Klar. War aber echt nervig, weil ich für so ein halbes Jahr jeden Abend so 10 Minuten Leute entfollowt habe, weil ich die Chance hatte, entweder alle Menschen zu entfollowen und dann mit alle Kontakte, die ich habe, zu verlieren. Oder halt so diesen abendlichen Fingerritual zu frönen.
Okay, was machst du denn momentan? Also woran arbeitest du momentan? Oder was ist eigentlich alles, fangen wir noch früher an, was ist nach Tales of Lipstick and Virtue passiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Total viel. Ich habe mit dem Projekt mein erstes Künstlerbuch publiziert mit einem französischen Verlagshaus. Shoutout an Editions Bessard, der damals einer Künstlerin ohne eine signifikante Ausstellung ein Buch geschenkt hat. Das war sehr nice. Und dann habe ich das Glück gehabt, relativ viel auszustellen, habe verschiedene Vermittlungsprogramme gemacht, habe in kuratorischen Büros gearbeitet und für mich ist es auch ganz wichtig, dass ich diese Vermittlungsprogramme und die kuratorische Arbeit nicht als Gegenstück zu meiner künstlerischen Praxis sehe, sondern als Teil und als etwas mit einer Reziprozitätswirkung. Das heißt, diese kuratorischen Workshops, die ich nach meinem ersten Studium gemacht habe und die mich irgendwie auch stark geprägt haben, die haben natürlich auch was damit zu tun, wie man verschiedene Narrationen verbindet, welche Form von horizontaler oder nicht horizontaler Zusammenarbeit es gibt. Und wenn ich zum Beispiel, wie jetzt, ich habe, wenn der Lockdown wieder aufhört, eine fertig aufgebaute Ausstellung bei CO Berlin gerade. Und da habe ich zum Beispiel in Dakar im Senegal mit 5 postmigrantischen Kreativen gearbeitet, die alle nicht aus der Kunst kommen. Und wir haben eine 360-Grad-Videoarbeit gemacht und verschiedene Skulpturen. Und wenn ich dann dieses Video edite oder unsere gemeinsame Arbeit zusammenbringe, dann ist es auch so, dass ich mich kuratorischer Methodologien bediene. Und ähnlich ist es mit den Vermittlungsprojekten. Das heißt, eine Arbeit, die am Anfang vielleicht dazu gedient hat, dass ich mein Studium finanziere mit irgendwie, keine Ahnung, Fotoworkshops und einer Lehrarbeit, die ist dann zu einem Teil geworden, der so signifikant für meine Praxis ist, weil er mich in einen Kontext bringt, wo ich quasi aus meiner Echoblase von Preaching the Converted rauskomme und mit Adoleszenten über meine Arbeit spreche, aber auch ab und zu Projekte mache, wo ich dann nicht nur quasi meine oder Kunst von anderen Leuten vermittle, sondern gemeinsam wir Kunst erstellen, wo ich mich als einen Teil von einer großen Gruppe sehe und jeder sein Wissen hineinträgt. Und das habe ich zum Beispiel in meiner Nachbarschaft in Neukölln mit Teenagern gemacht. Da haben wir einen Reiseführer für die eigene Hood gemacht. Das heißt, statt irgendwie für ein anderes Land haben wir so den besten Späti, den schönsten Ausblick, den besten Döner gefunden. Und genau, das sind Dinge, die total spannend sind, weil sie mich selbst überraschen.
Okay, das heißt, du arbeitest neben deiner konkreten künstlerischen Praxis auch mit Workshops und ähnlichem. Schreibst du auch?
Ja, ich schreibe auch. Ich schreibe für unterschiedliche Magazine, zum Beispiel Arts of the Working Class oder Over Magazine. Und meiner, ich glaube, ich habe meine erste Thesis um 40 Seiten überzogen und es war das erste Mal seit Jahren, dass ich überhaupt geschrieben habe und dann hat es mich so ein bisschen gepackt mit dem Schreiben. Habe ich das auf jeden Fall als Teil meiner Praxis ausgebaut. Oft sind Texte, die ich schreibe, Teil meiner Videoarbeiten oder Teil meiner Installationen. Und dazu habe ich dann für meinen Master das erste Mal Fiktion geschrieben, Near Future Sci-Fi, das war total lustig und habe gemerkt, dass ich gerne schreibe, aber ganz schlecht darin bin, so geschlossene Narrationen zu machen. Also ich bin auf jeden Fall, schreibe so, wie ich Kunst mache, mit so ganz vielen Assoziationen und komme nicht zum Punkt. Und das erinnert mich an den ersten Aufsatz, den ich in der Schule geschrieben habe. Da habe ich nämlich auch nur Kommas benutzt. Und das war so ein Satz auf drei Seiten mit einem Punkt am Ende.
So, also du würdest von dir selber behaupten, so arbeitest du auch künstlerisch?
So arbeite ich künstlerisch und oft spreche ich auch so. Ohne Punkt und Komma? Ja.
Okay, lustig. Das heißt, du theoretisch läuft dann jetzt bei CU Berlin deine Ausstellung
gerade. Genau.
Okay, und das ist Teil dieses Talent Awards, ne?
Genau.
Aber da, der Textteil ist ja dann nicht von dir, oder?
Leider ist der Textteil diesmal nicht von mir, sondern das ist ein Tandempreis, was eine ganz spannende Sache ist. Das ist so ein bisschen wie Institutional Wingman. Das heißt, das Museum entscheidet, welche zwei Leute gut zusammenpassen oder nicht gut zusammenpassen. Und tatsächlich ist aber in der Publikation einmal der Text der Kunstkritikerin, für den sich CO entschieden hat, aber auch Texte aus der Videoarbeit abgedruckt und ein Interview mit allen fünf Leuten, die allen sechs Leuten, die Teil des Projekts waren. Das heißt, ein bisschen Textteil konnte ich schon, okay. Konnte auch ein bisschen sprechen.
Okay, alles klar. Und die Ausstellung, wie viel konntest du selber machen bei CO? Und wie viel haben die mitgearbeitet?
Das ist schon so, dass sich die Kuratorin Katrin Schönig da auf jeden Fall zurückgezogen hat und ich ganz frei spekulieren konnte und wir dann geschaut haben, was so im Rahmen des Hauses Sinn macht. Und auch so ist es auch bei, ehrlich gesagt, bei dem Layout der Publikation. Es ist ein Buch, was bei Spektor Books gerade auch erschienen ist in dieser Woche. Ist es auch so, dass ich das Layout vielleicht zu 80% gemacht habe und dann hinterher quasi die Grafikdesignerin Dinge wie den Textteil, sowas, was ich überhaupt nicht kann. Aber so war das auch mit der Installation. Und das hat dann aber auch oft mit Dingen zu tun, wir hatten zuerst die Idee, die 360-Grad-Videoarbeit so als Kuppel in den Raum zu übertragen und waren beide total excited und wollten so einen Buckminster Fuller Dome machen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ein Architekturspiel aus den 70er Jahren, wo man so ganz viele Dreiecke zu einem Dom, also quasi zu so einem Halbkreis verbindet. Und ähnlich wie das Buch, auf das ich mich in der Arbeit beziehe, ist es in der Zeit des Kalten Krieges, des Vietnamkrieges, so eine Kritik des Technokratischen gewesen. Und es sagt quasi, dass man mit einfachen Mitteln gute Dinge machen kann. Also quasi mit einfacher Architektur super flexible Arten und Weisen zu bauen. Leider war aber der Raum, den ich hatte, viel zu klein dafür. Es hat überhaupt nicht funktioniert.
Okay, deswegen, wie habt ihr das jetzt gelöst?
Wir haben trotzdem eine Projektion im Raum und das ist das Einzige, was ich bisher nur auf Fotos gesehen habe. Morgen gehe ich ins CO und werde dann endlich diese Projektion, wir haben mit so MDF-Platten ein bisschen mehr als einen Halbkreis gebaut, aber der ist halt trotzdem irgendwie 7,5 mal 2,5 Meter groß und schon ganz schöner Brenner. Und die Arbeit ist mit so einer 400-Euro GoPro entstanden und viel iPhone. Und das irgendwie dann auf 2,5 Meter zu sehen, das ist schon, sieht schon auf den Bildern einfach geil aus. Also ich bin total gespannt auf morgen.
Okay, wird es davon irgendwie eine Online-Variante geben von der Ausstellung, sodass man sich das auch online irgendwie angucken kann?
Also am Freitagabend, das ist aber wahrscheinlich schon zu spät, wenn dein Podcast ausgestrahlt wird, in 2 Tagen, gibt es eine kleine Preview. Und dazu muss man sagen, dass die Leute von CO sehr weise sind und die Ausstellung bis Anfang September verlängert haben. Das heißt, so lange werden wir hoffentlich nicht im Lockdown hocken.
Ja.
Und dann kann man sich die physisch anschauen. Und deswegen haben wir die Hoffnung, dass wir kein großes Online-Programm machen müssen. Aber was mir so richtig hart das Herz bricht, ist, dass die 5 Leute, mit denen ich gearbeitet habe, gerade nicht nach Deutschland einreisen können.
Oh nein.
Und wir müssen mal schauen. Letztes Jahr war es den ganzen Sommer nicht so, dass Europa Lust auf afrikanische Pässe hatte. Ich habe noch die große Hoffnung, dass sich das vielleicht durch Impfung verändert und wir das Public Program, was wir eigentlich geplant hatten, dann auch im Juni oder Juli oder August durchführen können.
Okay. Ist das deine erste große Solo-Ausstellung?
Das ist meine erste institutionelle Einzelausstellung, ja. Und da, die kommt sogar noch ein zweites Mal dieses Jahr nach Linz, nach Österreich.
Okay.
Und zwar ins Landesmuseum in Linz. Und es wird auch der gleiche Werkkomplex, aber mit anderen Arbeiten sein. Und
okay, vielleicht diesmal mit einem Dome.
Genau, das ist, was jetzt gerade es ist ja auch ein Landesmuseum, was in einem Schloss ist.
Okay, da ist
und
Platz
deswegen
vielleicht.
Das Gebäude ist sehr, sehr konträr zu CO, was ich auch total cool finde, weil wenn man den gleichen Werkkomplex an 2 Orten zeigt und so wie ich eher so ortsspezifisch arbeitet, ist es natürlich geil, wenn das eine irgendwie so ein Amerika-Haus relativ
niedrige Decken.
Sehr niedrige Decken. Mhm. Und so der feuchte Traum von Alfred Loos und alles, was irgendwie so moderne Architektur macht. Und das andere ist dann irgendwie so halt Franz und Sissi Schloss.
Oh, schön.
Ja.
Aber wo würdest du sagen, passt du besser hin?
Gute Frage. Ich trage beides
CO
in mir.
Gegenüber. Ja, okay,
also wenn ich den Boden im Schloss Gold machen kann, nehme ich das Schloss.
Ja,
und wenn das nicht geht.
Würdest du?
Auf jeden Fall. Bei CO haben wir auch eine goldene Quaderwand, wo man sich sehr gut drin spiegeln kann.
Okay, was bedeutet Gold für dich?
24 Karat mindestens.
Nein. Okay, ich meine das metaphorisch.
Du meinst es metaphorisch?
Geile Antwort. Perfekt. Was bedeutet 24 Karat?
Ich habe eine ganz gute Antwort darauf.
Okay.
Ich habe vor einem halben Jahr bin ich zu einem eingeladen worden zu einem Projekt zu Performance und Verknüpfung ein Gespräch zu führen, also quasi einen Vortrag zu führen, aber auch einen Text für eine Publikation zu schreiben. Und den habe ich Big Glitch Energy genannt. Und es ging darum, aus Sachen, die eigentlich scheiße sind, mit ein bisschen Gold und ein bisschen Internet gute Dinge zu machen. Und als Beispiel habe ich genannt, wir hatten in Albanien auf 3 Millionen Einwohner 1 Million Bunker während des Kalten Krieges.
Mhm.
Und in der Zeit hatten wir eine der extremsten Diktaturen, die so in der Zeit quasi sich der Idee des Kommunistischen bedient haben, aber relativ wenig Kommunismus geführt haben. Und unser Diktator hat dann durch die Paranoia, dass Feinde kommen, die natürlich auch lustigerweise historisch begründet war. Also es hat schon auch fast jeder mal dieses Land besetzt, aber nicht so viel, dass man jeder dritten Person einen Bunker bauen muss, während die Leute kein Brot zum Essen haben. Und mittlerweile ist es so, dass nach ein paar Jahren, wo man eher mit Bürgerkrieg beschäftigt war und das Land wieder aufzubauen, relativ viel Tourismusinteresse an diesen Bunkern hat. Und auf einmal fangen an, Leute diese Bunker mit Emojis zu bemalen und die quasi als mache Gold aus Scheiße zu benutzen.
Ja, okay, aber die holen sich den Raum wieder zurück. Ist
genau,
gut.
Ja. Und das, finde ich, kann man auch mit Gold oft machen. Das kann man mit Goldzähnen machen, mit goldenen Absätzen, sich Raum zurückholen und spekulieren.
Naja, meine Anschlussfrage wäre eigentlich gewesen, warum überhaupt Gold, aber ist super Antwort.
Also, ja, geil.
Das passt natürlich gut. Und sonst, also ne, natürlich weiß ich ja, was du so auf Instagram postest und ne, ich bekomme das ja mit und ich bin immer wieder erstaunt und deshalb war auch eben vorher schon die Frage nach dieser Person Anna Ehrenstein, die, ne, man muss dazu jetzt auch sagen, dass wir uns natürlich auch kennen, also wir haben ja beide in Dortmund studiert und haben uns da auch sind uns lose über den Weg gelaufen, dass du, jetzt muss ich ganz vorsichtig fragen, du hast eine Form von Performance manchmal, ich nenne es jetzt extra Performance bei Instagram, wo ich dann so drauf komme und denke, krass, es ist eine andere Ehrenstein als die ich kenne. So, ich gucke da drauf, wenn ich dich nicht kenne, würde ich sagen, boah, ist die abgefahren. Also abgefahrene Sachen und im Positiven gemeint. Mhm. Wie viel von dem, was ich dort sehe, landet in einer Ausstellung oder wie viel bleibt auf Instagram? Also wie viel machst du nur für online?
Also erstmal bin ich gerade ein bisschen traurig, dass ich IRL nicht abgefahren bin, aber ich werde daran arbeiten, mein reales Ich auch ein bisschen abzufahren.
Na gut, okay, aber, dein reales Ich kenne ich ja nur quasi von vor 10 Jahren. Dazwischen haben wir uns, glaube ich, nur einmal in Aal oder so getroffen. Das heißt, ich möchte mir nicht anmaßen, dein reales Ich zu beurteilen. Das kann ich nicht machen. Ich kann nicht sagen, ey, Anna, mega cooler Mensch, aber das wäre falsch. Ich kann nur von dem ausgehen, was ich online sehe. Und da sehe ich gefühlt hauptsächlich die Künstlerin Anna Ehrenstein und nicht die Privatperson.
Ich glaube, Performance braucht Arbeit. Und für diese Arbeit hat man in der Mundanity nicht immer Zeit und Raum. Es gibt da diese Hacks von den Tech Bros aus Silicon Valley, wie man produktiver im Alltag sein kann. Und das bedeutet, jeden Morgen den gleichen Smoothie trinken und 10-mal das gleiche Outfit tragen, damit du von den 15 Entscheidungen, für die dein Hirn Kapazität hat, bis 9 Uhr morgens keine treffen musst und dann mehr Raum hast, um richtig gute Entscheidungen zu treffen. Das sind natürlich Dinge, die in weniger Extremität auch einen Alltag prägen die Arbeiten, die dann für Instagram entstehen. Die kommen natürlich teilweise auch oft aus meinem Alltag und im Ausstellungskontext selbst landen dann vielleicht nur 30%, sage ich jetzt mal. Aber wie viel auf der Plattform selbst entsteht und wie viel zum Beispiel dann, ich habe dieses eine Projekt gemacht, das war eine Videoarbeit, als ich einen Nose-Job hatte und vorher in Gesprächen meinen Freunden erzählt habe, ey, ich lasse mir die Nase begradigen. Und dann habe ich ganz viel sehr konträre Reaktionen bekommen. Und das fand ich ganz spannend, weil irgendwie von, oh mein Gott, zu welchem Doktor gehst du? Ich will auch die ganze Zeit schon was an meiner Nase machen. Zu, oh krass, dann siehst du gar nicht mehr albanisch aus. Zu, einfach extrem viel Emotionalität, wo ich dachte, dass so Performance-Künstlerinnen wie Hollande in den 90ern haben so ihr Gesicht als Utopie umgestalten lassen vor laufender Kamera. 30 Jahre später wäre das nicht mehr so spannend, war aber trotzdem spannend. Und dann habe ich da zum Beispiel diesen Prozess auf Instagram begleitet und dann in der Videoarbeit mit Zitaten von einem Neurowissenschaftler kombiniert. Thomas Metzinger heißt er, der ist Neurowissenschaftler und Philosoph. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Ego-Tunnel, wo es darum geht, wie unser Gehirn unsere Realität halluziniert. Quasi so gegenübergestellt, wie Popkultur und Freundeskreis wissen, was mein reales Ich ist, aber Neurowissenschaft versucht gerade Bewusstsein herauszukriegen oder was ist das eigentlich, wie halluziniert man das und wie diese Komplexe quasi zusammenkommen. Und da war Instagram super, weil als ich das erste Bild und irgendwie Videos gepostet habe, ich so viele Reaktionen und Nachrichten wie noch nie getriggert habe. Und das würde, glaube ich, in so einem physischen Raum, der physische Raum hat mich dazu gebracht, das überhaupt zu machen. Aber der digitale Raum hat dann wirklich dafür gesorgt, dass ich so viel Material gesammelt habe. Und dann habe ich da hinterher Zitate von Instagram in Texten für Magazine weiter benutzt. Oder so wandert das dann auch oft weiter.
Okay, also das heißt, du würdest auch diese Operation selber mit in diesen Bereich Körperkunst und Körperperformance mit reinnehmen?
Nö, das war einfach nur Eitelkeit und eine 3-mal gebrochene Nase. Aber
das ist ja langweilig.
Total langweilig. Das Krasse ist jedoch, was ich ganz spannend finde, ist, dass die Intention meiner Nasen-OP war einfach Eitelkeit. das, was daraus kam, war, diese Eitelkeit zu nutzen, um über unsere Gesellschaft zu sprechen. Und da wären wir dann beim Thema Künstlichkeit und Fake. Mhm. Was nämlich ganz spannend war, ist, dass ich nicht denke, dass ich irgendwer rechtfertigen muss, für wie auch immer, welche Form von Operationen er gerne für seine Ästhetik machen möchte, in einer Gesellschaft, wo Leute viermal die Woche ins Fitnessstudio rennen und verhungern. Mhm. Aber wenn manchmal Kuratoren die Arbeit vorstellen, betonen sie, dass ich mir die Nase nur habe operieren lassen, wegen den vorherigen Brüchen. So als ob das so ein bisschen besser ist, dass man sich die Nase nur repariert, aber nicht ganz
Als wäre Eitelkeit was ganz Schlimmes, ne?
Also, ja, da leidet auch keiner von uns dran.
Überhaupt null. Ja. Okay, der Elefant im Raum ist natürlich jetzt sofort Erik Kessels, ne? Also das ist natürlich auch ein Thema, wenn man über das spricht. Ja. Sollen wir drüber reden oder sollen wir es besser lassen?
Lass uns gerne darüber reden. Ich habe lustigerweise vor einem halben Jahr auf einem Panel schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Und das war ganz spannend, weil da soll es natürlich auch nicht darum gehen, dass man jetzt quasi, ich bin ja die letzte Person, die sagt, dass man nicht mit Personengruppen arbeiten sollte, die nicht die eigenen Personengruppen sind, weil sonst würde ich meine Arbeit ja nicht so machen können, wie ich die mache.
Ja, genau. Sonst kannst du nur noch Arbeiten mit Anna Ehrenstein machen.
Genau. Puh, schwierig. Glücklicherweise sehr sehr unikat, diese gute. Aber was natürlich extrem problematisch ist, ist, wenn man das Gefühl hat, man kann über Leute urteilen, die nicht der eigenen Personengruppe zugehören. Und das ist eine Sache, die der Herr Kessels extrem gemacht hat. In seinem Begleittext hat er sich extrem darüber ausgelassen und das auf eine Art und Weise getan, die historisch ganz oft passiert. Und das wäre ungefähr so, wie wenn ich jetzt irgendwie als zwar irgendwie in Deutschland nicht Weiße, aber in Westafrika als Weiße in Westafrika irgendwie mit Leuten arbeiten würde und denen sagen würde, wie die ihr Leben führen sollen. Mhm. Und so ist das auch ungefähr von der Machtdynamik mit Kessels. Und was ich daran am perversesten finde, ist, dass so ein Aufschrei keinerlei Konsequenz hinterher hat.
Ja, das fand ich auch am krassesten. Also es war ja wirklich, es wurde ja überall angesprochen und es haben viele den Kopf geschüttelt. Also das war auch kaum noch zu rechtfertigen. Witzigerweise, wenn ich darüber nachdenke, ist es A, der Personengruppe gegenüber, die das getroffen hat, die ja gar nicht konkret zu sehen waren, weil es ja theoretisch AI-Bilder waren, ne, so gemorphte Bilder aus dem Internet, was ich ja sowieso schon mal so ein bisschen finde, aber okay, lassen wir das mal dahingestellt, das ist seine künstlerische Freiheit, das zu machen. Was ich an der ganzen Arbeit viel schlimmer fand, ist, dass die ganze Arbeit einfach scheiße ist. Also das kann man auch einfach mal sagen. Die Arbeit war auch einfach nicht gut. Das ist total interessant. Also was ist das für eine bescheuerte Idee, Bilder auf den Boden zu kleben, damit die kaputt geskatet werden? Ich meine, ernsthaft? Also und dann auch noch, und dann kommt eben dazu die Motivation, die er damit hatte. Also die hat alles noch viel schlimmer gemacht.
Ja, ich also hätte selbst ohne die Bilder halt, was nicht Verunstaltung gut gefunden. Ist schon mal gut, das wüsste ich auch gerne. Und dann natürlich irgendwie die Idee zu haben, dass es geil ist, wenn man Menschengesichter zerkratzt, ist generell schon irgendwie ein bisschen what's wrong. Aber das ganze strukturelle Problem ist halt schon echt krass, dass ich meine, einen ähnlichen Fall hatten wir, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vor 2 Jahren hat Kaspar König, der Gute, der die Skulpturprojekte gemacht hat und natürlich auch zu einer der größten Kunstdynastien in Deutschland gehört, Jana Bilemaya auf der Bühne beleidigt, beziehungsweise er hat sie eingeladen zu einem Panel über Rassismus und dann hat er sich auf der Bühne ausgelassen über die ganzen türkischen Arschlöcher, die in ihren Luxuswagen durch Berlin fahren, wo natürlich die deutschen Arschlöcher, die in ihren Luxuswagen durch München fahren, die sind keine Problematik, lassen wir das mal zur Seite. Aber da gab es auch einen riesigen Aufschrei, König hat sich dann hinterher entschuldigt, aber als ob das jetzt Konsequenzen für den haben würde, als ob jetzt Kessels weniger Ausstellungen hätte. Und das Krasse ist, König hat sich zumindest entschuldigt, Kessels, soweit ich weiß, hat einfach nur drauf gesessen, dass es keinen Grund gibt, sich zu entschuldigen.
Ja, ich glaube, was er gemacht hat, er hat es einfach nicht gerafft. Also entweder hat er es nicht verstanden, was das Problem war, oder er wollte es nicht verstehen. Er hat, egal wo man nachher Gespräche mit oder über ihn gesehen hat, ging es hauptsächlich darum, dass er die ganze Zeit nur versucht, das zu rechtfertigen. Weil ich dann dachte, ach komm, sei mal erwachsen und gib einfach zu, dass das echt Mist war, was du da gemacht hast.
So ein bisschen und so wie die Gottschalk-Nummer, die wir vor ein paar Wochen hatten, mit der Zigeunersoße und
ja, ungefähr, ja, oh, okay, aber das
ist auch so, Personen irgendwie, die man jetzt mal der Identität alte weiße Mann zuschreiben könnte, die so in so ein hartes Fettnäpfchen tritt und dann aber, ich weiß nicht, ob man das jetzt alleine auf toxische Maskulinität schieben kann oder was das Issue ist, zu sagen, hey, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler. Ich mache die ganze Zeit Fehler. Ey, ich mache so viele Scheißfehler, vor allen Dingen in den Projekten, die ich mit denen ich arbeite. Da arbeite ich ja die ganz oft mit Leuten, die nicht aus meinem Kulturkreis kommen, die nicht, ich habe jetzt irgendwie für die letzten anderthalb Jahre mit einem Voguing-Kollektiv aus Kolumbien gearbeitet. Ich bin kein kolumbianischer schwuler Mann und dann sage ich manchmal auch dumme Sachen und dann sage ich so, ey, scheiße, sorry, wir sind alle in einer vermurksten Welt, jeder von uns macht Fehler, jeder von uns hat Vorurteile oder dumme Ideen, aber irgendwie so diese planetäre Gruppentherapie, um Leuten mal beizubringen, Entschuldigung zu sagen, das ist schon krass.
Ja, das genau, das finde ich auch, also man hätte das alles leicht lösen können, also an Kessels Stelle, ne? Einfach sagen können, okay, Leute, war eine dumme Idee, ich habe in 10 Sekunden nicht nachgedacht. Und das kuratorische Team in Breda hat auch überhaupt null nachgedacht. Die haben das einfach so durchlaufen lassen, wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, huhu, Erik Kessels, wow. Ist einfach voll in die Hose gegangen. Ich muss dazu auch sagen, dass ich danach nicht mehr viel von ihm gehört habe.
Ja,
ich glaube, entweder hat er sich selber ein bisschen abgemeldet oder er wurde ein bisschen abgemeldet. Wie bitte? Entschuldigung.
Er stellt auch gerade im CO aus mit mir, allerdings ist die Arbeit auch schon was älter.
Aber okay, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe.
Nehme alles zurück, in Gruppenausstellung zu Postkarten, die eigentlich echt eine richtig coole Ausstellung ist. Ich war ein bisschen überrascht, ihn auch da drin zu sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Kuration dieser Ausstellung schon auch vor dem Breda-Skandal lief, weil diese Ausstellung ja auch schon hätte ab Oktober laufen sollen. Und das ist natürlich die Frage, ob Leute dann aus Ausstellungen gecancelt werden sollen, die quasi gerade im Laufen sind, finde ich auch spannend generell, diesen Themenkomplex.
Naja, man muss ja auch mal ein bisschen differenzieren, ne? Aus Prinzip ist Erik Kessels kein schlechter Künstler oder Künstler, ich sehe noch nicht mal so, aber ist ja egal. Die Bücher, die er gemacht hat, sind alle echt cool, die Arbeiten, ne? Diese Found-Footage-Arbeiten. Total super. Voll. Aber diese Arbeit, die er da in Breda gemacht hat, ist so einfach kacke.
Und das muss man halt auch einfach mal sagen. Und man immer die gleichen 5 Leute zeigen muss, das ist halt auch so die Frage.
Ja.
Also ich meine, wie du sagst, ne, es ist 10 Jahre her, dass wir gemeinsam studiert haben. Zu der Zeit hatte ich das Gefühl, da bin ich viel auf Fotofestivals unterwegs gewesen, dass Kessels irgendwie auf jedem zweiten Festival war. Keine Ahnung, das ist halt so ein Ding, wo natürlich, ich meine, glaube ich, diese Art und Weise, wie sich unsere Musikgeschmäcker oder unser Internet oder unsere Kunstbedarf, so 10 Galerien machen 90% Umsatz, 10 Labels spielen auf 80% der Festivals weltweit und keine Ahnung, 10 Leute bespielen irgendwie jede zweite Gruppenausstellung für 20 Jahre.
Ja, vielleicht, gut, dann vielleicht ist das dann einfach so. Also das würde ich noch nicht mal kritisieren, weil der Umkehrschluss ja wäre, man würde aus Prinzip die erstmal ausschließen. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Da muss man, glaube ich, ein bisschen feinfühliger sein. Und ich glaube, du hättest auch nichts dagegen, wenn du jetzt 10 Jahre lang mal überall was zeigen darfst, ne? Also das kann ja auch passieren, dass du nach 10 Jahren.
Ich finde, Pop ist auch cool. Auf jeden Fall, zu Pop gehört ja auch eine gewisse Idolisierung von Personen und eine gewisse, wie man so schön sagt, um Macht teilen zu können, muss man auch erstmal Macht aufbauen und Plattform teilen zu können, muss man Plattform aufbauen. Find auch so, es gibt genug mega, mega Künstler, die total cool sind und auch in ihrer Skurrilität. Ich finde auch Abramovic lustig, so, obwohl die total
lustig,
daneben
okay.
ist. Also auch großartige Künstlerin, die, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du großer Hip-Hop-Fan bist, aber wenn du dir mal Lil' Kim in den letzten 2 Jahren angeguckt hast, dann denkt man sich auch so, boah, scheiße, Mann, Lil' Kim. Aber es ist halt trotzdem so, dass Lil' Kim würde ich jetzt auch als lustig bezeichnen, so ähnlich wie ich Marina auch jetzt als lustig bezeichnen würde. Aber die hatten auf jeden Fall ihren Grund, die waren halt absolute Game-Changer in ihrer Zeit.
Ja, absolut. Also okay, wir können natürlich jetzt über Lil' Kim reden.
Ja.
Ich war so auch so die Erste, die dieses Gucci-Ding so richtig groß getreten hat, schon vor 20 Jahren. Ne?
Ich hatte letztens eine Ausstellung vor einem Jahr in London mit Dapper Dan. Das war der Stylist quasi von Lil' Kim und Biggie zu der Zeit. Ja, geil. Und das war total krass, weil das war das erste Mal, dass ich in eine Ausstellung gefragt worden bin, wo vielleicht 2 Leute aus dem Kunstkontext kamen und die anderen 15 wirklich aus dem Modekontext, ob das jetzt Labels an sich waren, aus der Listen. Und die Kuratorin ist total cool, die ist selbst Russin und hat natürlich durch diesen postkommunistischen Zugang auch einen anderen Zugang zu materieller Kultur und hat quasi auch so die sozioökonomischen Zusammenhänge von Fälschung mit in das Projekt reingebracht. Aber als ich den auf der Liste gesehen habe, dachte ich auch so, okay, Mutti, interessiert dich vielleicht nicht, aber ich habe das Gefühl, ich kann jetzt beruhigt schlafen gehen. Ich habe mit der Partei ausgestellt.
Ja, okay, geil. Das ist so ein bisschen, alles, was jetzt kommt, ist egal.
Ja, voll.
Obwohl, hast du noch jemanden, mit dem du gerne ausstellen würdest?
Ja, auf jeden Fall Marina, habe ich ja gerade drüber gesprochen.
Okay, klar, weil sie lustig ist.
Weil sie lustig ist. Dann würde ich, glaube ich, eher Lil Kim wählen. Also wenn ich mit Lil Kim ausstellen würde, ich bin, was auch immer sie ausstellen würde, ich würde
auch. Ist mir alles egal.
Wäre alles egal, auf jeden Fall. Foxy Brown oder Lil Kim.
Ah, genau, Foxy Brown. Ach, krass, ja. Obwohl Lil Kim noch ein bisschen krasser ist, finde ich.
Das stimmt. Wobei Il Nana ist schon auch eins der Alben, was weiblich gegenderte Rap-Geschichte sehr verändert hat.
Also ich glaube, ohne Foxy Brown und Lil Kim gäbe es kein Cardi B.
Glaube ich auch, ja, 100%. Und wahrscheinlich auch nicht die Tic-Tac-Toe, die mich mit 8 zuerst beschallt haben, bevor ich dann ein paar Jahre später auf...
Obwohl, das weiß ich gar nicht, jetzt muss ich mal überlegen. Das Lil Kim und Foxy Brown waren so, fing an so Mitte 90er, würde ich sagen, ne? Also, wann war Tic-Tac-Toe war sogar noch... Doch, kommt auch hin zur gleichen Zeit.
Ja, ich weiß es nicht genau. Ich weiß, mein erstes Tic-Tac-Toe-Album, da war ich 8. Das bedeutet, das war 2001.
Ja. Bestes.
Also, ja. Ich habe auch kurz überlegt, eine meiner Studiokolleginnen, ich teile mir ein Studio mit Performance-Künstlerinnen, dass wir als Tic-Tac-Ho jetzt unterwegs sind. Aber,
boah, ihr seid so krass.
Ziemlich krass, oder? Wissen noch nicht genau, was wir machen.
Das reicht aber schon, der Name reicht absolut. Also es reicht, wenn das irgendwo steht und da kommt ihr nur rein, läuft einmal durch den Raum und geht wieder raus.
Das ist vielleicht auch alles, was wir dieses Jahr noch machen können, angesichts der nicht enden wollenden Pandemie. Ja, aber wenn
das
trotzdem endet, habe ich noch 2 Ausstellungen in Berlin.
Noch 2, okay.
Genau, ja.
Läuft bei dir.
Läuft bei mir, ja, auf jeden Fall. Ich kann auch das erste Jahr meine Miete zahlen ohne Höchstsatz BAföG. Läuft richtig bei mir.
Okay. Wow.
Aber abgesehen von unbezahlter Arbeit im künstlerischen Kontext, ist es so, dass ich das natürlich extrem wertzuschätzen weiß und dass auch beide Projekte sehr spannend sind. Und das eine ist eine Gruppenausstellung im Kunstraum Kreuzberg, die Anfang Juni eröffnet. Und da arbeite ich wieder mit Nagelstudio und das habe ich auch schon eine Weile in Albanien gemacht und hoffe, aber Albanien hat eigentlich gerade die ganze Zeit relativ offene Grenzen, dass ich da bald rüberschippen kann und dann habe ich so Oktopusfinger aus Keramik und meine Freundin gibt denen so Fake-Nägel und die kommen dann mit ein paar Videoprojekten ins Bethanien und dann... im November habe ich meine erste Einzelausstellung mit KOW. Das ist eine der 2 Galerien, mit denen ich arbeite, die mich seit einem halben Jahr repräsentieren. Und das ist auch total spannend, weil das ist meine erste Einzelausstellung in der kommerziellen Galerie. Also ich habe schon öfter irgendwie in Gruppenausstellungen in kommerziellen Räumen quasi ausgestellt. Und das ist jetzt nicht nur so spannend, weil Kommerz und ich gerne meine Miete zahlen würde, sondern auch... weil die als Galerie ein Programm haben, was für eine kommerzielle Institution eher sich seit langer Zeit mit einem politischen Spektrum beschäftigt und so an der Schnittstelle von eigentlich Kunsthalle und Galerie ist. Und da bin ich ganz gespannt. Es wird eine Kollaboration mit Freunden von mir, die ich vor 2 Jahren in Lagos kennengelernt habe und Freunden von mir aus Delhi, aus Indien. Und wir quasi während des Non-Aligned Movement, also quasi die Leute, die nicht im Alliierten Verbünden drin waren, gab es so Afro-Asian Writer Conferences. Das heißt...
Afro-Asian Writer Conference.
Genau. Das heißt, da sind...
okay, du meinst aber mit Writer die Schriftsteller-Writer genau. Und nicht die Graffiti-Writer.
Ich meine Schriftsteller, wobei Graffiti-Writer auch echt cool gewesen wäre, aber tatsächlich die Konferenz fand in Taschkent das erste Mal statt. Ist es so... dass die ehemalige USSR die Verknüpfung zwischen dem asiatischen und dem afrikanischen oder schwarzen Raum und dem schwarzen und dem gelben in jetzt quasi Anführungszeichen ganz krass gefördert hat und Leute eingeladen hat wie Webb Dubois, Audre Lorde, Langston Hughes, also hinterher ganz berühmte Schriftsteller, um zu schauen, ob man eine nicht-westliche Alternative und verschiedene Übersetzungsformen finden kann, quasi diesen Austausch zu fördern, der nicht nur über westliche Kontexte geht. Und letztes Jahr durch die Pandemie sind ja eigentlich alle Dinge, die vorher schon an Marginalisierungsformen unterwegs waren, extremst eskaliert. Und meine Freundin Fadesha, die war in Delhi ganz viel aktiv im sowohl in den Demonstrationen, die das ganze Jahr eigentlich vor Corona in Delhi unterwegs waren, um den quasi diesen Farmers, den Bauernprotest, aber auch den Kasten, also Caste-Protest, und hat viel Arbeit in einem Kollektiv gemacht, was After-Party-Kollektiv heißt und sich auf die Party sowohl als Raum des Feierns, aber auch auf die Party als politische Partei bezieht. Und als ich in Lagos einen kuratorischen Workshop gemacht habe, der Teil der Lagos Biennale war, habe ich da zwei junge Afrobeat-Musiker kennengelernt, die ganz aktiv waren letztes Jahr in den Protesten zur Abschaffung der SARS-Militärpolizei. Das ist eine militarisierte Polizei, die eigentlich gegen Diebstahl und Kriminalität und Korruption in Nigeria eingesetzt wurde, aber relativ schnell zu der größten, korruptesten Diebstahleinheit selbst geworden ist.
Hast du davon irgendwas mal gepostet? Weil ich glaube, das habe ich nämlich irgendwo letztens gesehen. Ja, dann habe ich das bei dir gesehen.
Also zumindest letztes Jahr, als es passiert ist, hatte ich da was gepostet. Und das war halt irgendwie echt krass, wie durch die ganzen Demonstrationen, die auch den Westen gegen Rassismus aufgewühlt haben, ganz viele Dinge, die im globalen Süden passiert sind, irgendwie so ein Echo gefunden haben, aber kein Echo, was jetzt so groß war wie andere Echos. Und ist jetzt nicht so, als ob ich das Gefühl hätte, dass ich irgendwie so als kleine Künstlerin dafür sorgen kann, dass Themen einen breiteren Hörraum mehr finden. Aber ich habe mir überlegt, was mache ich mit dieser Ausstellung, diesem Raum, der mir gegeben wird? Und dann dachte ich so, ey, ich teile den einfach mit Leuten, die was zu sagen haben.
Na, aber vielleicht machst du dich da auch kleiner als du bist. Ich finde, jeder, der irgendwie künstlerisch tätig ist, kann ja das, was er macht, dazu nutzen, auch was mitzuteilen. Also das kann
ja auf jeden Fall. Ich will mich nur nicht in so eine Savior-Position reinbringen, weil das machen echt viele Leute, wenn sie über ihre Arbeit sprechen.
Ja, okay, ne, okay, das ist eine Form von Understatement, die ich sehr begrüße. Aber damit macht man sich vielleicht kleiner. Also ich finde, wenn man da mitarbeitet, darf man das auch sagen. Und wenn einem das am Herzen liegt, sollte man das auch sagen. Und das machst du ja auch. Ja. Also, ne, dass du selber sagst, ja, ich will da nicht so groß. Why? Also mach's einfach.
Ich meine, es geht halt darum, schon zu wissen, dass oder anzuerkennen, dass die Kräfte, gegen die man sich stellt und so eine Medienhierarchie extrem groß sind, aber da sind natürlich irgendwie so Widersprüche, die man sich während der Demonstration letztes Jahr gefragt hat. Natürlich ist zum Beispiel jetzt Hanau in Deutschland die Attacke passiert, während andere pandemiebedingte Dinge auch ins Spiel kamen. Aber warum Beyoncé dafür aufrufen muss, dass Deutschland richtig auf die Straße geht und wie das eigentlich mit Attacken vor der eigenen Tür ist oder wie das ist, wenn die Boko Haram irgendwie 60 Leute umbringt in Nigeria oder wenn in der SARS-Polizei-Force in Menschenmengen, in friedliche Demonstranten Menschenmengen geschossen wird und mehrere Menschen umgebracht werden, dann liegt das natürlich auch daran, wie Medien berichten und wie unsere Algorithmen berichten. Und das sind natürlich Dinge, wo ich weiß, dass ich froh bin, dass ich die Möglichkeit habe, darüber meinen Senf dazu zu geben und rumzustänkern, aber wo Leute in Gesprächen so tun, als ob jetzt ihre Praxis dafür sorgen würde, dass I'm gonna disrupt the media game.
Okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Natürlich muss man die richtigen Worte dafür finden. Man kann das mitteilen, man kann sagen, Leute, hier passiert auch noch was abseits dieser Pandemie und auch keine guten Dinge. Klar, wenn man dann so tut, als würde man jetzt die Welt damit ändern, dass man zwei Worte sagt, ist das okay, das ist vielleicht ein bisschen vermessen. Das lassen wir mal so stehen. Ich muss dir Du hast das gerade eben schon zwischendurch immer mal wieder angesprochen. Etwas, was mich tatsächlich interessiert, du kannst auch sagen, nee, möchte ich nicht drüber reden, wie verdienst du Geld?
Also jetzt ist tatsächlich gerade so, dass ich mein Geld alleine durch meine künstlerische Praxis verdiene. Aber die letzten Jahre war das ein Mix aus Vermittlungsprogrammen, aus 2 Jahre Höchstsatz BAföG für mein Postgraduiertenstudium und immer mal wieder kleinere Verkäufe. Ich arbeite seit, wie lange ist das jetzt? 2 Jahre mit einer Galerie Office in Part. Aber eine Galerie ist, die sich auch selbst nicht nur durch Verkäufe finanzieren, sondern auch die machen ganz spannende Sachen. Die machen zum Beispiel Studien, wo sie schauen, wie das Internetsammeln verändert. Also und dann sprechen sie irgendwie mit verschiedenen Leuten, die angefangen haben, gerade Sammler zu werden und genau beschäftigen sich ganz viel mit Digitalisierung und Kunstraum, aber verkaufen dann eine junge Künstlerin nicht so, als ob sie da konstant ihre Miete von zahlen könnte. Und jetzt ist es gerade so, ich hatte einen ganz netten Verkauf an die Sammlung des Deutschen Bundes im November. Fühle mich jetzt richtig integriert und habe dadurch jetzt ein paar Monate, wo ich mich mehr auf meine Praxis konzentrieren kann und dann glücklicherweise auch durch die relativ vielen Ausstellungen dieses Jahr und der dem Vorsatz, dass ich keine Projekte mehr mache, die unbezahlt sind, dieses Jahr auch durch meine Ausstellungen und die Honorare genug, um mit der Armutsrisikogrenze, mit der ich die letzten 10 Jahre verbracht habe, 2021 zumindest ohne zu viele. Also ich mache schon ein paar Vermittlungsprogramme, aber nicht so viele, wie ich früher gemacht hätte.
Ja, also man könnte sagen, du bist jetzt hauptberuflich Künstlerin.
Ja. Hamdila.
Okay. Ja. War das dein Ziel immer? Ja, ne?
Das war gar nicht immer mein Ziel, aber so in den letzten fünf Jahren ungefähr. Ja, ich habe mir so vorgenommen, wenn ich mich bis 30 nicht davon finanzieren kann, dann gehe ich in Akademie. Dann mache ich irgendwie einen Doktor und gehe eher ins Schreiben. Mhm. Und das steht auch immer noch offen. Also es ist ja auch so, dass wir auch in einem Betrieb wohnen, der mit Moden zu tun hat, der damit zu tun hat, wie selbstausbeuterisch oder wie beutet man andere aus, um sich seine Plattform zu schaffen und zu bauen. Und es kann natürlich auch sein, ich muss gerade sagen, gerade bin ich extremst dankbar für alle Projekte, die ich mache und habe nicht das Gefühl, dass ich mich oder andere überhaupt verbiegen muss, sondern bin ganz überrascht, dass ich auch oft zum Stänkern eingeladen werde.
Oh ja, hier, los.
Ja.
ich biete dir jeden Raum, den du dafür haben
möchtest.
Jede
Plattform. Aber das kommt natürlich auch auf den Kontext drauf an. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mehr auf Fotofestivals ausstellen würde, statt im Kunstkontext, dann würde ich wahrscheinlich jetzt meine Miete immer noch nicht zahlen können. Und das ist auch eine Sache, wo ich mich dann irgendwann gegen entschieden habe und dann vielleicht ab und zu mal irgendwie noch einem Freunden gefallen tue. Aber wenn ich mir denke, dass halt wie viel kleine Industrien innerhalb dieser Industrien eigentlich darauf aufbauen, dass sie Leuten eine Karriere versprechen, die niemals passieren wird, ist es natürlich klar. Ich meine, es kann auch nicht jeder, wenn man sich anguckt, wie viele Kunsthochschulen hat Deutschland, wie viele Museen hat Deutschland, dann wird das natürlich tricky. Und dann, wie viele von diesen Museen haben kein PDF für ein Künstlerhonorar und zahlen deswegen jede Person in der Ausstellung, bis auf die Person, die eigentlich die Ausstellung macht.
Ja, bis auf die Künstler oder Künstlerin.
Ja. Aber Security steht auch noch offen. Ich habe auf jeden Fall Frauen gebrannt, 100 Kilo Hantelbank am Start.
Das hast du als Backup?
Ja.
Okay, das heißt, du bleibst im Museum, aber Security halt.
Habe ich als Backup. Hat mein Papa auch irgendwie 20 Jahre oder 10 Jahre gemacht. Deswegen, das liegt bei uns in der Familie.
Ja, okay.
Der
sonst nee, ich glaube, da wärst du nicht glücklich.
Gute Frage. Ich muss sagen, in manchen Museen sind die Securities so wütend konstant, dass ich mir denke, irgendwie muss es auch ganz geil sein. So, die ganze Zeit
eigentlich genau
Leute
dein
anmeckern.
Ding. Ja, genau. Bitte von der Wand weg. Können Sie bitte
Hallo.
Von der Wand weggehen?
Ja, ja. Genau, ich bin
nicht
einmal,
so nah ran.
War das nicht, ja, das war zusammen, oder? Da haben wir im Folkwang ausgestellt und da wollte der Security mich nicht reinlassen.
Ja,
weil er meinte,
ja.
Ich sehe nicht so aus, als ob ich da ausstelle.
Genau, er ist doch keine Künstlerin. Ja, da haben wir dich dann reingeholt. Da mussten wir denen mitteilen, dass du bitte an der Schlange vorbeigehen darfst, weil du gehörst schon ein bisschen dazu.
Ja, das war echt nett, dass sie mich da gerettet. Ich habe auch gehört, Hito Steyerl ist auch mal bei dem UdK-Rundgang nicht reingelassen worden.
Siehst du?
Als Professorin. Ja, da habe ich mich auch viel besser gefühlt. Ja.
Echt? Das lässt dich gut fühlen?
Ey, ich bin erst einmal in meinem Leben von einem Club abgewiesen worden, so, und dann komme ich in meine eigene Ausstellung nicht rein. Das ist schon gemein.
Ja, okay, das stimmt. Okay, ich habe natürlich noch 1 Milliarde Fragen, die ich dich fragen könnte, aber wir haben schon gut Zeit hinter uns gebracht und man möchte den Hörer ja auch nicht überbeanspruchen. Das heißt, wir brechen das jetzt, abbrechen ist falsch, wir lassen es jetzt auslaufen locker. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie bei allen, am Ende ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, wir sprechen bestimmt irgendwann nochmal. Das passiert gerne. Ja, ich kann mich eigentlich nur bedanken. Danke, war schön.
Ich kann mich auch nur bedanken. Es hat unglaublich Spaß gemacht und ich fand es sehr erfrischend, meinen Tag mit so einer geilen Box zu starten und freue mich total, dass ich dich damit überraschen kann und finde, das ist eine sehr, sehr nette Geste, um eine andere Form von Plattform. Ja.
Ja, so ein bisschen so ein Kettenbrief.
Kettenbrief, ja.
Podcast-Kettenbrief.
Super cute. Geil.
Ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, wer sich als nächstes bei mir meldet.
Mhm. Lass dich überraschen.
Mache ich.
Und
Anna,
hab einen sweeten Frühling und vielleicht sehen wir uns ja in Berlin.
Nee, also ich hoffe, dass ich dieses Jahr sowieso noch irgendwie nach Berlin schaffe. Also irgendwie im Sommer oder so, in der Hoffnung, dass das alles mal so ein bisschen wieder möglich ist. Nicht nur Reisen, auch Reisen würde ja jetzt auch irgendwie gehen, aber dann stehst du da und kannst dir nichts angucken. Ich denke, das sollte irgendwie klappen. Und dann melde ich mich.
Sehr gut.
Und
alle Zuhörer bitte auch. Ich freue mich. Meldet euch bei
mir.
Ja,
genau.
Schreibt mir DMs.
Genau, bis September läuft noch.
Bis September läuft die, ja. Und dann
so,
November KOW und Juni Britannien. Eins davon, das kriegen wir.
Ja, okay, das werden wir wohl hinkriegen. Ich werde ein paar Daten noch dazu schreiben dann hinterher.
Super, ich schicke
Anna,
dir.
Hab vielen Dank.
Ich danke dir sehr. Bis ganz bald.
Tschüss.